Ja, Frau Steinmetz, ich bin so ganz froh und dankbar, dass ich hier sein kann, bei Ihnen im Haus. Und liebe Rosi, schön, dass Sie auch da sind. Zum Wohlfühlen ist es hier. Nun bin ich 93 Jahre und bin hier in Lich und bin dankbar dafür. Ist es nicht wunderschön wie im Ferienparadies? Und ich bin Freifrau, ich kann machen, was ich will.
Es ist schön, dass Sie sich bei uns so wohlfühlen.
Schön, dass es Sie gibt.
Oh, danke.
Ja.
Ja, Frau Wachsner, vielen Dank, dass Sie sich zu dem Gespräch bereit erklärt haben. Und ich würde einfach gerne mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen wollen, was für Sachen Sie so erlebt haben in Ihrem ja doch schon recht langen Leben. Und Sie hatten mir ja erzählt, dass Sie 1973 angefangen haben mit der Weltgebetstagsarbeit und in dem Jahr dann auch den ökumenischen Besuchskreis gegründet haben. Und als ich mir dann so Ihren Lebenslauf angeguckt habe, habe ich mich gefragt, ob der Zeitpunkt auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass Ihre Töchter da dann schon ein bisschen älter waren und dass Sie sozusagen ja, mehr Zeit auch irgendwie hatten, sich mit so ehrenamtlichen Aufgaben zu befassen. Und das war aber ja natürlich nur eine Vermutung von mir, deswegen würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass Sie gerade 73 sozusagen mit dieser Arbeit angefangen haben?
Ja, ich habe Ihnen erstmal zu danken, dass Sie gekommen sind, denn es ist schon lange, lange ein Herzenswunsch von mir, unseren Kindern und Kindeskindern weiter zu sagen, was wir als alte Menschen erleben mussten, gerade in der Nazizeit auch, die ich nun sehr intensiv erlebt habe. Und das ist mir schon wichtig, weiter zu sagen, denn es darf nie mehr so weit kommen, wie das war. Ich kann das also auch ganz schnell auf den Nenner bringen. Ich bin ein Kind aus der Nazizeit. Mein Vater war ein aktiver Offizier in der Nazizeit und ich bin geboren 1928. Und ja, da sollte ich eigentlich ein Junge sein und war dann nur ein Mädchen. Das war schon für mich also ein Makel sozusagen. Und in der Zeit war ich wuchs heran so mit dem Motto, Zucht und Ordnung ist das, was wir hier brauchen. Und so bin ich eigentlich ja, groß geworden, sehr unter diktatorischen Verhältnissen. Und das möchte ich eigentlich niemandem mehr wünschen. Das war eine ganz schlimme Zeit. Und ja, nun fragen Sie mich aber, wie ich zu der Arbeit des Ehrenamtes gekommen bin. Vielleicht war das ein Stück Sehnsucht, etwas zu verbessern, etwas anders zu machen. Denn ich habe also angefangen mit einer Besuchsdienstarbeit. Und zwar war meine Schwiegermutter im Altersheim, die ist gefallen damals und hat bei der Operation praktisch ihr Wissen einbüßen müssen, sodass ich, wenn ich sie besucht habe, immer sehr freundlich fragte, kommen Sie zu mir? Und naja, dann merkte ich natürlich gleich, also ich könnte vielleicht meine Aufgabe des Besuches auch noch anders ausdehnen. Und es lagen damals 4 Frauen in einem Zimmer zu dieser Zeit. Und dann merkte ich, also 2 von diesen Frauen kriegten so gut wie gar keinen Besuch und freuten sich wahnsinnig, dass ich an ihr Bett kam und mich mit ihnen unterhalten habe. Während meine Schwiegermutter, wenn ich nur mal gerade draußen war, schon gleich sagte, ach, guten Tag, kommen Sie zu mir. Und da habe ich also gemerkt, meine Kraft und meine Zeit muss ich auch noch woanders anwenden. Und habe dann also diese 2 Frauen regelmäßig mit den zwei Frauen regelmäßig gesprochen und das war für die sehr wichtig und für mich eine sagenhafte Erfahrung auch. Und dann kam das Bewusstsein, also irgendwie muss ich irgendwas schaffen. Dazu ist zu wissen oder so habe ich es wenigstens damals empfunden, konnten die Leute, diese Frauen in dem Haus, gar nicht verstehen, dass sie ihr Alter im Altersheim leben mussten. Denn die hatten selbst noch ihre Angehörigen gepflegt und selbst auch dann noch eine Tante oder einen Onkel noch dabei. Und jetzt hat sich alles nach dem Krieg alles verändert durch die Flucht und auch durch dieses dieses Bewusstsein, wir müssen uns ja was Neues schaffen und hatten oft auch kein Haus mehr, die Kinder und naja, da eine völlig andere Situation. So kam der Weltgebetstag und da habe ich gedacht, jetzt könnte ich eigentlich mal eine Aktion machen, könnte erstmal mal von der Kanzel runter, könnte ich jetzt mal die Situation kurz schildern und könnte anschließend beim Kaffeetrinken darum bitten, will nicht jemand so einen Besuch übernehmen und die Menschen könnten wir nicht größer erfreuen. Ja, und damals meldeten sich dann 5 Frauen, die bereit waren, also einen Dienst im Altersheim zu übernehmen, und aber nicht unter den Geflogenheiten, ach, ich gehe da heute mal hin und dann nehme ich vielleicht jemand anderen, sondern das hatten wir dann so konzipiert, dass es eine feste Person war, die wir besucht haben, und daraus haben sich lange Freundschaften entwickelt und wir haben dann einmal in der Woche besucht und immer die gleiche Person und so lange begleitet, bis es eben einfach nicht mehr ging, dass die Person, also die Männer wurden auch besucht. Ich hatte zum Beispiel einen Mann, der mich sehr erfreut hat, wenn ich kam. Und so entstand der Besuchsdienst, der teilweise dann bis zu 40 Mitarbeiterinnen hatte. Und wir haben uns verpflichtet, einmal in der Woche einen Besuch zu machen bei konkret einer Person. Ich hatte also einen Mann, da muss ich erzählen, weil es so ganz, ganz goldig war. Der war Hausierer und hatte überhaupt keine Angehörigen und er saß immer im Seldersweg vorm Kino und verkaufte dann Fliegenfänger, Mottenpulver, Gummibänder und ich habe dann den Herrn Geisel regelmäßig besucht und das über Jahre hinweg und jeden Dienstagmorgen und manchmal, wenn wieder Dienstag war, habe ich dann, nein, heute ist doch Dienstag, ich muss jetzt den Herrn Geisel besuchen. Und wenn ich dann ins Altersheim kam, das war dann am Philosophenwald, dann stand er schon vorne auf der Treppe, der lispelte so und hat gesagt, schon wieder Dienstag, schon wieder Dienstag. Und dann hat er sich gefreut. Und ich habe mich erstmal geschämt, dass ich also mit mir erstmal wieder im gerungen habe, ich muss jetzt da hingehen, da war ich sowas von glücklich und habe also dankbar den Besuch wieder verlassen und mich dann auf nächsten Dienstag wieder gefreut. Ja, das war eigentlich der Besuchsdienst und eine kleine Handvoll gibt es also von Frauen, die heute noch Besuche machen. Da ist also zum Beispiel eine Inge Falter dabei, die von der ersten Stunde an dabei war und bis heute noch immer regelmäßig ins Johannesstift geht. Und ich denke, das ist auch erwähnenswert. Also, ja.
Ja, und so eine lange Zeit, das ist ja wirklich sehr beeindruckend.
Ja, ja, das ist wohl wahr.
Die Arbeit mit dem Besuchskreis, das ist ja wirklich was sehr vor Ort gewesen. Und Sie waren ja aber auch viel bei Partnerschaften im Ausland unterwegs, wie also zum Beispiel in Indien die Partnerschaft. Und Sie haben ja auch erzählt von dem Flüchtlingslager für bosnische Frauen im Kosovo-Krieg. Wie ist es zu diesen auswärtigen Sachen dann gekommen, wenn es am Anfang alles so in Gießen war?
Ja, erstmal war ja dann die Indienarbeit, da bin ich also dran gekommen über den Pfarrer Alt. Von dem hörte ich, dass der Partnerschaften aufbauen möchte in Südindien und suchte also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da bin ich dann das erste Mal mit dem Pfarrer Alt überhaupt nach Indien gekommen. Und da sind wir also nach Bangalore gereist mit einer größeren Delegation. Und in Bangalore haben wir uns dann aufgeteilt und sind also strahlenförmig ins Land gefahren. Und wir haben dann nachher in Bangalore ausgeguckt und berichtet von den einzelnen Diözesen und festgestellt, dass also Krishna Godavari wohl die ärmste Diözese ist und dass wir unsere Schwerkraft in diese Diözese bringen müssen. Und so wurde also die Verbindung nach Krishna Godavari gegründet. Das ist also Südindien gewesen. Und ja, dazu gehörte ich dann, obwohl ich in Gießen zu Nordindien später gehört hätte, aber ich bin natürlich in Krishna Godavari geblieben und konnte da also sehr viel erleben und sehr, ja, auch reif werden an diesen Erfahrungen. Ja, und es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin also ganz viele Jahre gefesselt gewesen von Krishna Godavari und bin auch einige Male da gewesen und habe dann zwischenzeitlich immer wieder hier zu Hause Vorträge gehalten, um wieder, ja, die Probleme und die Sorgen und Nöte der Leute in den Regionen weiterzugeben und weiterzusagen und vor allen Dingen auch weiter zu helfen, denn es gab oft ganz schöne Kollekten, wenn ich so über Land fuhr. Und ich muss jetzt gerade dran denken, auch hier in Licht bin ich, glaube ich, zweimal gewesen und in anderen Dörfern, gerade hier im Vogelsberg, auch in der Wetterau. Und hier treffe ich also immer wieder Menschen, die sagen, hallo Frau Wachsner. Ich sage, ja, wer sind Sie? Ah, wer kennen Sie denn noch von dem Indien-Vortrag? Und es sind einige, die ich also hier schon wieder getroffen habe, die auch hier im Altersheim sind. Altersheim gibt es ja gar nicht mehr. Also die hier wohnen in unserem Wohnbereich, ja. Und, aber das gegen Altersheim ist ja auch nichts zu sagen, wenn man mal 93 ist. Also auf jeden Fall war das, also Indien lässt mich auch bis heute nicht mehr los. Und soll ich Ihnen mal was erzählen? Ich habe damals einen wunderschönen Aufzug an so ein Panchabi bekommen, geschenkt bekommen von der Gemeinde und mit einem wunderschönen großen Tuch in Silberfarbe. Und das habe ich meiner Tochter Cosima, meiner Ältesten, mitgegeben und da drin möchte ich mal beerdigt werden oder ja, meine letzte Ruhe finden. Und da ist also so verbunden, bin ich dann ja bis zum Schluss mit Indien.
Das finde ich total schön.
Ja,
also.
Das ist ja noch immer so in mir drin. Und wir haben auch noch einen kleinen Indienkreis und wir treffen uns selten, aber wenn wir uns treffen, dann sind wir so herzlich miteinander verbunden, als wenn wir uns gerade gestern nochmal gesehen hätten. Und das ist also Indien für mich, ja. Und ja, dann hatten sie angesprochen noch die Jugoslawienhilfe. Das war also eine große, große Geschichte, die in allen Gemeinden, Kirchengemeinden, unheimlich gut verstanden wurde und angenommen wurde, weil der Krieg ja unmittelbar vor unserer Haustür war. Und da haben wir also Spenden gesammelt und da gab es unheimlich viel Geld und wir sammelten schon fertig gepackte Taschen für die bosnisch vergewaltigten Frauen. Und wir sind dann ein paar Mal in Varaždin gewesen. In Varaždin ist also unweit von Zagreb. Da war das großes Flüchtlingslager für diese bosnisch vergewaltigten Frauen. Und die haben wir uns also praktisch als Partnergemeinde oder als, ja, ausgeguckt und damit unterstützt. Und da bin ich damals auch dreimal hingefahren, zweimal mit der Berg und Richter, denn die Haupt- und erste Organisation kam von Frauen für den Frieden, die das inszeniert hatten. Und wir als evangelische Frauenhilfe haben uns aber ganz besonders da einbringen können, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte halt auch großes Glück, dass ich sehr viele Mitstreiterinnen finden konnte, sodass also mein Keller unten mit bis zur Decke mit ja, diesen Taschen, die wir nachher mit den Finanzen, die wir kriegten, noch vervollständigt haben, bis unter das Dach ja, waren. Und dann sind wir also dann mit großen Lastwaren nach Jugoslawien gefahren und haben die Waren dort abgeben können. Ja, das war eigentlich auch eine segensreiche Arbeit, kann man sagen.
Ja, das war ja auch so eine ökumenische Zusammenarbeit. Ja. Das ist ja auch was, was Ihnen immer sehr wichtig war, auch mit dem, genau, mit dem Besuchsdienst. Der, ja, war ja auch ökumenisch.
Richtig, und dies hier auch. Die katholischen Frauen waren auch sehr stark beteiligt und auch die Frauen für den Frieden. Wie gesagt, da von Frauen für den Frieden ging also die Initiative erst aus. Aber ja, es war eine ökumenische Sache und war, ja, groß.
Ja, und es war ja nicht nur die Ökumene für Sie so wichtig, sondern auch der christlich-jüdische Dialog, habe ich so mitbekommen. Und das hat ja auch private Gründe sozusagen. Und auch, Sie hatten ja Ihre Erfahrung in der Kindheit im Dritten Reich schon angesprochen. Das wird da ja sicherlich auch eine treibende Kraft gewesen zu sein. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen erzählen, warum das für Sie so ein Anliegen ist.
Ja, das Anliegen, das ist mir schon gleich nach Kriegsende, konnte ich dafür schon auf die Straße gehen. Erstmal für Frieden und Gerechtigkeit, das ist ganz klar. Und weil Sie das gerade als erstes ansprechen, von der, ja, ich will mal sagen, von der streitbaren Seite, die in mir auch immer, die, ja, immer wieder sich meldet, war es also so, ich habe ja schon gesagt, dass mein Vater ein großer Nazi war und mein Mann jüdische Wurzeln hatte. Mein Schwiegervater war Jude und so, dass meine drei Kinder zwei so unterschiedliche Großväter hatten. Und das hat mich natürlich sehr beunruhigt. Es gibt ja immer wieder so Spitzen, wo jüdische Mitbürger und Bürgerinnen, ja, diskriminiert werden. Und von daher war es mir schon ganz, ganz lange Jahre, lag mir das am Herzen, dass wir das also nennen und benennen, damit es nie wieder so weit kommt. Und von daher, ja, ist das also so mir eine ganz wichtige Sache. Und einher ging natürlich auch mein Aufstehen für die schwarze Bevölkerung und dann haben wir also die Aktionen unterstützt, esst keine Früchte aus Südafrika, das war also eine rein evangelische Sache und gegen den Krügerrand. Und da ging es dann um die Freilassung von Nelson Mandela, da konnten wir also große Demonstrationen auch in Gießen machen, wobei ich da nicht nur verantwortlich war, sondern einfach auch wirklich sehr aktiv mitgewirkt habe. Und das war ein so das, was mich auch heute noch beschäftigt. Und tja, wo stehen wir heute? Ich glaube, immer noch haben wir viel zu tun, was das anbetrifft. Aber ich glaube, wenn wir nichts gemacht hätten, wäre alles noch viel schlimmer. Denn erst jetzt hat die Politik begriffen, wie wichtig es ist, dass man, ja, dass man dafür sorgt, dass dieser Hass und die Fremdenfeindlichkeit und der Rassismus nicht wieder überhand nimmt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann sicherlich auch so eine Sache, wo Sie sagen würden, da muss man heute eben auch immer noch wieder doll den Mund für aufmachen und sich dafür einsetzen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn es ist ja so, dass vor langen Jahren hat man also hinter verschlossener Hand da geredet. Aber heute ist es sogar so, dass man sich hinstellt und das also auch noch laut rausruft. Und es darf einfach nicht so weit kommen. Das geht nicht. Und wir hatten diesen Sommer, hatten wir also hier Musikanten und haben uns sehr gefreut. Vorgestern waren sie gerade wieder da. Haben uns sehr gefreut, dass sie uns mit alten Volksliedern erfreut haben. Und dann auf einmal spielte jemand, lustig ist das Zigeunerleben. Und ich hab völlig unvorbereitet, bin ich aufgesprungen, habe gesagt, halt und das nicht. Bei so vielen 100.000 Toten und vergasten Menschen können wir das doch nicht mehr singen. Und einige haben verwundert geguckt, aber jetzt weiß ich erst, warum sie das gerufen haben. Und ich sage ja, früher wäre mir das auch nicht so aufgegangen, erst wenn man sich damit beschäftigt, dass das also so ganz schlecht zu singen ist. Und vorgestern war diese Gruppe, also der Frau und Mann ist das ja, die waren also vorgestern wieder da und da bin ich dann zu der Sängerin gegangen und habe gesagt, gell, sie singen doch nicht. Nein, nein, sagt sie, also ist schon in Ordnung, nein, nein, wir singen das nicht. Und da habe ich gedacht, da hast du ja schon einiges, kann man doch auch heute noch bewegen. Und deswegen habe ich auch meinen Kindern zugestimmt, die gesagt haben, und du machst das mit dem Interview, du hast so viel zu sagen. Und ich will aber meine Ruhe haben, ich habe hier alles so, es ist alles so ruhig und so beschaulich und so. Und da haben die gesagt, du kannst noch einiges bewegen. Und von daher machst du das. Naja, nun stecke ich mittendrin, ne?
Ja, aber ich finde das ganz großartig, wie Sie das machen. Und ich finde, das ist auch sehr richtig, was Sie gesagt haben von der Dame hier, die gesagt hat, ja, ich wusste gar nicht, warum sie das gestört hat.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz häufig so, dass wenn die Sachen nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben, man macht sich einfach keine Gedanken drüber.
Ja, es ist ja so, im Grunde genommen kann man so etwas natürlich auch nicht zwischen Tür und Angel abhaken. Und ich damals habe, also war das im Frühjahr oder wann, auf jeden Fall habe ich doch gar nicht damit gerechnet, dass ich dann so aufgesprungen bin. Und da habe ich gedacht, hoffentlich habe ich nicht viele überfordert damit. Und aber vielen ist es vielleicht auch gar nicht aufgegangen. Aber einige haben vielleicht doch gedacht, naja.
Warschau war für Sie auch wichtig im Zusammenhang mit der Versöhnungsarbeit und sozusagen der Wiedergutmachung der Kriegsverbrechen.
Ja, genau. Ich bin also in Warschau gewesen über die Frauenarbeit und Aktion Sühnezeichen. Und da war ein eindrucksvolles, großes Kinderkrankenhaus. Ich habe also das erste Mal in der Küche gearbeitet und als ich das Jahr darauf nochmal hingefahren bin, habe ich im Garten gearbeitet. Und das waren auch unheimlich gute Erfahrungen, denn wir konnten also uns da mit Kirchenleuten unterhalten nach dem Gottesdienst im Kirchencafé. Und das war eine eindrucksvolle Begegnung. Einige alte Frauen saßen da und wir haben dann von uns erzählt. Und als ich an die Reihe kam, und da habe ich also meine Lebensgeschichte erzählt, und da saßen die Frauen, haben zugehört und dann habe ich gedacht, oh Gott, die verstehen das gar nicht und jetzt redst du hier und redst. Und dann bekam nach einer Pause, kam eine Frau auf mich zu, nahm meine beiden Hände und sagte, ich habe ja nicht gedacht, dass ich jemals die deutsche Sprache nochmal hören kann. Geschweige denn, dass ich sie jetzt sag. Danke. Und da war das eine Frau, die im KZ gewesen war und die das, die sehe ich jetzt noch vor mir. Diese Frau, wie die ergriffen war und meine Hand nahm. Und da habe ich auch gedacht, jetzt habe ich da die Kessel geschobt und habe auch das Unkraut gezupft. Aber was ich hier erlebt habe, das ist ja alles viel, viel eindrucksvoller und viel wichtiger. Ja, das war Warschau, ja.
Eines der letzten Projekte, wo Sie ja auch noch sehr engagiert waren, als Sie noch in Gießen gewohnt haben, war ja auch der Kleiderladen, der Pep-Laden. Vielleicht können Sie davon auch noch mal ein bisschen erzählen.
Ach, nach Indien, das große Projekt, ja. Ach, ich wollte Ihnen auch eine Tasche mitgeben von meinem Projekt. Fällt mir gerade ein, gebe ich Ihnen nachher. Also, ja, 1997 hatten wir schon immer Kleider gesammelt und die dann verkauft. Und haben die in irgendwelche Kollekten getan. Und eines Tages, 97, geht das Telefon bei mir und da ist dann der Pfarrer Geist, das ist eigentlich der Gründer der Jugendwerkstatt in Gießen, hat angerufen und sagt, hier, ich habe Sie gerade gestern in der Zeitung gesehen, Sie verkaufen da Kleider, so praktisch, die Sie gespendet haben, kriegt. Könnten wir nicht was zusammen machen? Wir hätten also eine Schneiderwerkstatt und wir könnten das also bestücken und das wäre doch toll, wenn wir so ungefähr Zulieferungen hätten von Sachen. Und da habe ich gesagt, ja, das wollen wir uns doch mal ansehen. Und da war sehr intensiv die Eva Berg mit dabei, Frauen für den Frieden. Mit der hatte ich zusammen immer die Kleider gesammelt und verkauft. Und dann daraufhin hatten wir den Kontakt zur Jugendwerkstatt, der dann sehr intensiv wurde. Wir haben also in den Gemeinden Kleider gesammelt, natürlich nur gut erhaltene Kleider, die wir gleich weitergeben konnten. Und ganz groß war da die Gladys Lang, die kennst du ja auch, die ist ja inzwischen verstorben. Die hat also da auch ganz stark mitgeholfen. Die hat alle ihre Gemeinden angesprochen und kam Koffer und Sackweise mit Kleidern. Und so haben wir dann also die Aktion in der Jugendwerkstatt bestücken können. Und das ist heute ist das eine ganze große Abteilung, die Textilabteilung, die inzwischen so viel Kleider hat, dass sie gar nicht mehr da Herr drüber werden, wie man heute so schön sagt. Und das ist also, und die Kollekten, die wir durch den Verkauf haben, geht jetzt, seit der Zeit wir den PEP-Laden haben, an die Jugendwerkstatt, aber die Aktion Romero, Bischof Romero, wird immer, das war also unsere erste Kollektenkasse, will ich mal sagen, die wir hatten und die wir bestücken konnten, geht heute immer noch ein Teil der Einnahme von der Jugendwerkstatt an Romero. Ja.
Ja, und da haben Sie ja auch noch lange immer mitgeholfen da im Laden, ne? Bis Sie 90 waren noch, genau. Ne? Also bis vor drei Jahren.
Ja. Ja, das ist wohl wahr. Und ich hoffe, dass auch Romero jetzt noch weiter unterstützt wird, wenn ich auch nicht mehr mitarbeite. Aber ich hatte damals gebeten, Romero nicht zu vergessen, weil das praktisch unser Kind war, dass wir großgezogen haben.
Ja, dann vielen Dank für das ausführliche und spannende Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir so viel von Ihnen hören und auch sicherlich lernen durften
von Ihrer Erfahrung. Ich danke Ihnen.